viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Das heißt, nicht ein paar oder ab und zu trifft man mal einen falschen Propheten, sondern er sagt, viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Und das war auch schon ganz am Anfang so in Gottes Volk. Von Anfang an gab es viele falsche Propheten. Und wenn man sich das Verhältnis anschaut, war es manchmal sogar so, wie in Israel zur Zeit von König Ahab. Da gab es 400 Propheten und einen. Und 400 waren falsch und einer war richtig. Das war das Verhältnis damals. Oder wenn man zu Elia geht, da liest man, das sind 450 zu 1. Und wenn man, ich habe es nochmal nachgelesen, dann gibt es auch da noch 400 von der Aschera. Also weiß nicht, ob das die gleichen waren oder ob das dann 850 waren. 850 zu 1. Das waren die Verhältnisse von den Propheten damals. Oder zur Zeit, als Jesus kam, wie viele von den Propheten im Judentum waren richtig und haben den Herrn willkommen geheißen und sich gefreut und das Volk zu ihm gebracht. Also viel mehr als Johannes den Täufer habe ich nicht gefunden. Weiß nicht, ob ihr noch mehr kennt, aber es ist wirklich ein erschreckendes Verhältnis. Jetzt die Frage, wie ist das Verhältnis heute in Gottes Volk? Ist es heute andersrum? Es gibt 400 richtige Propheten, die das Wort des Herrn reden, die nicht aus sich selbst reden und vielleicht mal einen, der falsch ist. Vielleicht denken wir, dass wir heute oder dass wir, wenn wir in der Situation von Israel gewesen wären, ja, das hätten wir unterscheiden können. Wenn da Propheten kommen, wie bei Micha, die sich eiserne Hörner machen und einen großen Aufstand machen, ja, da würden wir vielleicht nicht drauf reinfallen. Aber irgendwie war es in jedem von diesen Zeitaltern so, dass das Volk darauf reingefallen ist. Sie haben diesen falschen Propheten geglaubt. Warum sollte es heute anders sein? Und ein Trugschluss, der auch in meinem Herzen ist, ist, ich denke oft, ja, heute kann ich unterscheiden, weil das würde mir ja auffallen. Aber was wir oft nicht bedenken, der Feind, der ändert auch mal seine Strategie. Der passt sich an. Wenn damals es gewirkt hat, dass bei Elia, die einen Tanz aufgeführt haben und das Volk mit allen möglichen Sachen verführt haben oder sich mit Hörnern oder Dingen ihnen Sachen erzählen wollten, bedeutet das nicht, dass der Feind das heute wieder so macht, sondern er passt sich auch an die Zeit, in der die Menschen leben. Er möchte uns ja verführen und er kennt die Menschen sehr gut, hat sehr viel Erfahrung und er weiß, wie er arbeiten muss, damit die Menschen die Lüge glauben und nicht die Wahrheit. Und hier in Vers 2 heißt es ja, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Das war wohl zu der Zeit damals auch ein Erkennungsmerkmal. Da gab es falsche Propheten, die haben gesagt, Jesus Christus ist nicht im Fleisch gekommen. Und das war aber für sie damals schwierig zu unterscheiden. Wenn das uns heute jemand sagt, würden wir sagen, okay, das stimmt nicht. Das haben wir gelernt und das wissen wir. Und dann können wir sagen, okay, was du redest, ist nicht richtig. Damals war es nicht so offensichtlich. Aber heute gibt es sehr, sehr viele, oder ich würde sagen, die meisten bekennen, es gibt schon noch Gruppen, die das nicht machen, aber viele der christlichen Lehrer auch in Deutschland, sie sagen, ja, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Also ist das jetzt, was sie reden, automatisch aus Gott? Ja, mitnichten. Sondern der Feind geht auch weiter. Jetzt erlaubt er vielleicht den falschen Propheten, das zu sagen, aber dafür gibt es andere Dinge, die nicht stimmen. Sauerteig, den sie mit hineinmischen. Sie erkennen diese Wahrheit an, aber dennoch ist das andere, was sie reden, nicht aus Gott, sondern aus ihnen selbst. Oder sogar von einem anderen Geist. Das heißt ja sehr viel in diesem Abschnitt, gar nicht mal, dass die Menschen reden, sondern dass die Geister reden. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Und in Vers 3 auch, und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen. Ja, es stehen oft hinter diesen Menschen noch Geister. Und die Mächte und Gewalten der Finsternis, die durch die Menschen sprechen wollen, egal ob sie gläubig oder ungläubig sind, um besonders das Volk Gottes zu verführen. Es reicht also heute nicht aus, dass wir denken, ja, bei Israel, die waren einfach nicht klug genug, die haben das nicht erkannt, wir sind heute klüger, wir können das erkennen. Oder dass wir sagen, wir haben diesen Vers, wir müssen nur prüfen, ob sie bekennen, dass Jesus im Fleisch war und jetzt können wir alles annehmen. Nein, das ist nicht der Weg. Sondern heute leben wir in der Zeit, wo Daniel auch gesagt hat, die Erkenntnis mehrt sich. Und es gibt sehr viel richtige Lehre, sehr viel Erkenntnis über die Schrift. Und da dann zu erkennen, was aber aus Gott ist und was nicht, das kann man nicht mit einer Methode machen oder mit einem Vers oder mit dem Verstand, sondern wir brauchen den Geist der Unterscheidung, den der Herr uns geben möchte. Und diese Unterscheidung, es ist die Salbung, von der wir auch gehört haben, die der Herr uns allen geschenkt hat. Es heißt über sie, sie lehrt uns alle Dinge. Sie führt uns in alle Wahrheit. Und sie ist auch inwendig in uns, damit wir alles prüfen können, was wir hören. Und diese Salbung hilft uns auch zu beurteilen, wen wir vor uns haben, was wir hören. Und ich wollte auf ein paar Punkte eingehen, wie wir auch üben können, diesen Geist der Unterscheidung. Und zwar haben wir ja schon gesehen, es ist nicht die Lehre, wenn wir eine Lehre hören, an der wir sehen können, ob das von Gott ist oder ob diese Person mit dem Herrn wandelt. Oder die Zeichen, eine andere Sache ist auch die Zeichen. In Offenbarung heißt es, dass es Geister gibt, die große Zeichen tun. Es ist also nicht so, dass nur weil ein Zeichen geschieht, eine Heilung oder jemand etwas wusste oder etwas Besonderes passiert ist, dass das der Geist Gottes war. Sondern vielmehr kann es sogar sein, dass es ein unreiner Geist war. In Offenbarung 16 ist diese Stelle. Es können unreine Geister sein, die Zeichen tun, die auch beeindruckende Sachen vollbringen durch Menschen. Aber das ist nicht das, woran wir sehen, ob hier der Geist Gottes am Wirken ist. Sondern ein großes Unterscheidungsmerkmal ist die Frucht. Das erwähnt die Schrift. Und da möchte ich mal in 2. Petrusbrief was lesen. Das ist 2. Petrus 2. Da geht es nämlich um die falschen Propheten. Vers 18 und 19. Ich lese mal kurz noch den ersten Satz von Vers 1, dann sieht man, dass es um die Propheten geht. Da heißt nämlich, aber es standen auch falsche Propheten unter dem Volk auf, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die insgeheim zerstörende Lehren einführen und sogar den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat und ein schnelles Verderben über sich bringen. Und jetzt Vers 18. Denn sie reden geschwollene Worte der Nichtigkeit und locken damit durch fleischliche Begierden in Zügellosigkeit jene an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, von dem ist er versklavt. Amen. Ja, Petrus zeigt hier, dass auf der einen Seite sie ein Wort haben, was beeindruckend ist. Sie reden geschwollene Worte, aber es sind Worte der Nichtigkeit. Es hört sich gut an und man ist vielleicht beeindruckt, aber das Ergebnis davon wird nicht Leben sein. Und der Grund davon ist, dass diese Menschen im Fleisch leben. In Vers 19 heißt es nämlich, sie versprechen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Und das ist das Entscheidende. Es geht bei einem Propheten nicht um eine gute Rede, sondern die Grundlage für das Reden und für seinen Dienst ist sein Leben. Das Leben mit dem Herrn. Und die falschen Propheten, sie sind nicht im Leben des Herrn, sondern sie leben im Verderben. Sie sind selbst Sklaven von dem, wie auch die Menschen in der Welt. Ja, sie lieben die Welt. Sie lieben die Dinge in der Welt. Sie lieben die Anerkennung der Menschen. Dadurch sind sie selbst versklavt. Und was dann das Ergebnis ist, selbst wenn sie richtige Lehre bringen oder beeindruckende Sachen sagen, sie werden die Menschen, die vielleicht gerade aus der Welt rausgekommen sind, wie es ja auch hier heißt, jene, die kaum entflohen sind, sie werden sie wieder zurückbringen, wohin? In die Welt. Und davor müssen wir uns wirklich hüten. Weil das ist das, was der Feind machen möchte. Er möchte uns zurück in die Welt bringen. Nicht unbedingt, dass wir sagen, wir verleugnen den Herrn, aber dass unser Herz wieder zurück in die Welt geht. Wieder anfängt, die Dinge zu lieben, denen wir eigentlich entflohen sind. Und das ist schon ein fieser Plan und eine sehr hinterlistige Strategie. Weil äußerlich stimmt alles noch. Denkt man, man ist auf dem richtigen Weg. Aber das Herz ist schon lange abgebogen und hat angefangen, die Welt zu lieben. Deswegen bin ich auch vorsichtiger geworden, mir Sachen von Leuten anzuhören, die ich nicht kenne. Weil ich habe das auch erlebt, bevor ich nach Stuttgart kam, war ich auch an verschiedenen Orten, auch bei Leuten, die wirklich gut reden können und sehr bekannt sind, heute auch noch viel bekannter sogar als damals. Und der Herr hat dieses Wort schon benutzt, um auch in mir einige Sachen zu wirken. Aber ich habe auch ein paar von diesen, weiß nicht, wie man sie nennen soll, persönlich kennengelernt und habe gemerkt, dass in ihrem Umgang mit Geschwistern auf einmal nicht das drin war, was sie gesprochen haben. Da war Ungeduld in dem einen Büro, wo ich gearbeitet habe, kam dann der Leiter und hat seine Mitarbeiter, das war zurechtgewiesen in einer Art, da war ich sehr erschrocken. Ich kannte ihn bisher nur von vorne, was er gesprochen hat. Und Gott hat dadurch auch schon zu mir geredet, aber in diesem Büro, in der Situation, habe ich gemerkt, irgendwas passt hier nicht zusammen. Aber hätte ich diese Person nicht gekannt, wie hätte ich das herausfinden können? Und das ist nicht nur einmal passiert. Deswegen lasst uns vorsichtig sein mit dem, was wir uns anhören. Und lasst uns lieber schauen, wie sieht denn das Leben von dieser Person aus? Und dann in Hebräer 13 sagt der Schreiber das auch in Vers 7. Hebräer 13, Vers 7. Denkt an die, die euch führen, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ergebnis ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Amen. Ja. Es reicht nicht nur, die Lehre zu hören. Was auch meine Erfahrung ist, ist, dass viele Brüder, von denen ich viel gelernt habe, das war nicht allein durch das Wort, was sie gebracht haben. Sondern wenn ich mich zurückerinnere, war vor allem auch durch ihren Wandel. Sie haben zwar auf der einen Seite auch viel mitgeteilt und dadurch hat Gott zu mir geredet, aber viele Veränderungen in meinem Leben haben dadurch stattgefunden, dass ich den Glauben nachgeahmt habe, den ich bei den Brüdern gesehen habe. Weil das, was mich wirklich hier auch beeindruckt hat in Stuttgart, war dieser Lebenswandel der Geschwister mit dem Herrn im Alltag. Das hatte ich vorher dort, wo ich war, an den verschiedenen Orten, wenig gesehen, bis teilweise gar nicht. Aber dieses Nachahmen des Glaubens, auch wenn ich sehe, wie verhält sich der Bruder in seiner Familie, wie geht er mit der Frau um, mit den Kindern, wie redet er über Dinge in der Welt, wie ist seine Sprache, wenn nicht die ganze Gemeinde zuhört, all diese Dinge, die müssen wir wissen. Sonst ist es sehr schwierig zu unterscheiden, ob gerade jemand aus Gott redet oder aus sich selbst. Und dann möchte ich noch einen Vers lesen aus Philipper, weil dann ist die Frage, ja gut, wenn ich die Person kenne, dann kann ich ja jetzt vertrauen, dann kann ich alles annehmen. und jetzt einfach darauf hören, was der Bruder mir sagt. Und da gibt es ja auch noch eine Stelle in Philipper 1, Vers 9 bis 11. Da sagt er: Dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überfließe, in genauer Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr die Unterschiede genau prüfen könnt, um rein und ohne Anstoß zu sein auf den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zu Gottes Herrlichkeit und Lob. Das fand ich auch stark. Die Bruderliebe soll immer mehr zunehmen, die Liebe soll immer mehr zunehmen und auch das Vertrauen zu den Geschwistern, aber das bedeutet dennoch nicht, dass man seinen Verstand und noch viel mehr das Urteilsvermögen und die Salbung ausblendet. Sondern immer noch, sagt er hier, die Liebe fließe mehr über, aber auch in genauer Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Denn obwohl der Herr hier ein wunderbares Aufbauwerk tut, wir einander immer mehr lieben und kennen und das Leben teilen und voneinander auch lernen, ist es dennoch so, dass der Satan immer mal wieder einen Eingang findet. Und das kann man auch nicht verhindern, dass das passiert. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Petrus, der mit dem Herrn unterwegs war. Der Herr hat ihn sehr stark geliebt, ohne Zweifel. Und sicherlich hat Petrus auch gute Sachen gesagt, aber in einer Situation hat er dem Herrn gesagt, als der Herr ihm gesagt hat, ich muss sterben und nach Jerusalem gehen. Und dann hat Petrus gesagt, nein, nein, schon dich doch selbst, das soll dir nicht passieren. Und dann hat Jesus auch nicht gesagt, ja gut, ich liebe dich ja so sehr und was du sagst ist richtig, ich nehme das jetzt an. Nein, der Herr hatte ein sehr klares Unterscheidungsvermögen und hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Ja, das ist stark. Obwohl er Petrus so stark geliebt hat, hat er trotzdem genau erkannt, wer in diesem Moment redet. Hat gesehen, es ist jetzt der Feind, der einen Eingang gefunden hat, durch Petrus so ein Wort zu sprechen. Aber diese Situation hat nicht dazu geführt, dass Jesus jetzt Petrus nicht mehr geliebt hat. Der Satan hat durch dich gesprochen, mit dir möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Ja, das wäre schlimm. Ich glaube, dann könnten wir alle nach Hause gehen und müssten nicht mehr miteinander reden. Nein, der Herr hat ihn gescholten, hat den Satan gescholten und hat aber Petrus angenommen, wie wir sehen. Später, er hat auch gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Also lasst uns das üben, die Bruderliebe und die Liebe zu haben, aber trotzdem auch zu beurteilen und auf die Salbung zu hören. Ist das, was dieser Bruder mir zum Beispiel geraten hat oder gesagt hat, geht das in Einklang mit der Salbung, die in mir wohnt? Und dann wird der Feind uns auch nicht zu Fall bringen können. Amen. Gehe nochmal zurück zu der Stelle in Petrus über die falschen Propheten. Das war 2. Petrus 2, ab Vers 19 bis zum Ende. Weil der Herr in der Vorbereitung mir auch dieses Anliegen gegeben hat, der Warnung vor dem Fall. Die Propheten möchte der Feind, die falschen Propheten will der Feind benutzen, um uns zu Fall zu bringen. Und das ist etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen. 2. Petrus 2, ab Vers 19 heißt es: Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, von dem ist er versklavt. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder in dieselben verwickelt und überwältigt werden, dann ist für sie der letzte Zustand schlimmer geworden als der erste. Denn es wäre ihnen besser, sie hätten den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt, als dass sie ihn erkennen und sich doch von dem heiligen Gebot abwenden, das ihnen übergeben ist. Es ist ihnen nach dem wahren Sprichwort ergangen: Der Hund ist zu seinem eigenen Gespei zurückgekehrt und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Oh Herr. Denk nicht, dass es nicht passieren kann. Ich habe Anfang dieses Jahres eine Situation erlebt, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich weiß bis heute nicht genau, warum oder wie das passiert ist, aber durch irgendetwas hat der Feind es geschafft, mich zurückzuziehen in einige alte Dinge. Für eine kurze Zeit. Und es war wirklich schlimm. Also innerlich kam all dieses Verderben von früher, das Gefühl, vor allem dieses Gefühl und diese Erkenntnis des Verderbens, kam wieder auf. Und ich saß da und habe mir gedacht, wie kann das passieren? Ich habe viele Dinge, die ich hinter mir gelassen hatte, wollten auf einmal oder kamen auch teilweise zurück und haben so stark an mir gezogen. Und ich habe gedacht, wie kann das passieren? Eigentlich ging ich davon aus, es geht immer bergauf und ich habe die Sachen mit den Sachen abgeschlossen. Und ich war sehr erschrocken und auch sehr verzweifelt und habe zum Herrn gerufen, habe gesagt, Herr, wie kann das passieren? Und Herr, rette mich. Und ich danke dem Herrn, er hat mich wirklich nach einer sehr kurzen Zeit auch wieder rausgeholt. Ja, früher war das oft so, dass ich, als ich noch sehr mit vielen Dingen zu kämpfen hatte, war das oft ein langer Kampf. Diesmal hat der Herr mich sehr schnell rausgeholt. Aber es ist mir eine sehr starke Warnung geworden, dass ich nicht nachlässig werde, nicht mich ablenken lasse, nicht dem Feind Raum gebe. Weil das ist, ja, diese Verse, sie sind wirklich wahr. Und diese ist eine reale Warnung. Wir dürfen nicht denken, dass das uns nicht passieren kann. Ja, der Feind möchte wirklich bis zuletzt uns vom Weg abbringen. Und er weiß auch, kennt auch die Verse. Das heißt, viele Erste, die werden Letzte sein. Haben wir auch wieder dieses Verhältnis. Das heißt nicht, es gibt ein paar unter den Letzten, die Erste sein, ein paar unter den Ersten, die Letzte sein werden, sondern es heißt sogar, viele Erste werden Letzte sein. Es ist also nicht eine Ausnahme, dass sowas passiert, sondern viele Erste werden Letzte sein. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, ich habe lange gedient und gut, jetzt am Ende hat es nicht mehr so geklappt und ich bin abgekommen, aber der Herr sieht doch das an, was am Anfang war. Das ist keineswegs so. Ich glaube, das stärkste Kapitel, das das zeigt, ist Hesekiel. In Hesekiel, in Kapitel 18, redet der Herr darüber, was es bedeutet, das Recht zu üben, mit ihm zu wandeln und in seinen Geboten zu leben. Das ist Vers 1 bis 17. Ja, Vers 1 bis 20. Das kann man zu Hause lesen, das würde jetzt etwas zu lang dauern, aber ich möchte euch den Abschnitt ab Vers 21 vorlesen, wo es genau darum geht, gottlos oder gerecht zu wandeln. Der Herr rechte dort mit seinem Volk. Hesekiel 18 ab Vers 21. Wenn aber der Gottlose umkehrt von seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. Das ist einer der Letzten, der Erste geworden sind. Hat in seiner Ungerechtigkeit und der Gottlosigkeit gewandelt, aber sich bekehrt zu dem Herrn. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? Nein, sondern es soll an alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden, wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Das ist ein hartes Wort. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich genau das gedacht, was im nächsten Vers steht. Da heißt es nämlich, dennoch sagt ihr, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Ich habe auch gedacht, aber wenn doch jemand so lange sich hingegeben hat, wie kann es sein, dass man hier sagt, es soll nicht mehr daran gedacht werden? So hört doch ihr vom Haus Israel, mein Weg sollte nicht richtig sein. Sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, so soll er sterben deswegen. Um der Missetat willen, die er getan hat, muss er sterben. Wenn aber der Gottlose sich abwendet von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, und Recht und Gerechtigkeit übt, so wird er seine Seele am Leben erhalten. Weil er es eingesehen hat und umgekehrt ist von allen seinen Übertretungen, die er verübt hat, soll er gewiss leben und nicht sterben. Jetzt kommt wieder Israel. Aber das Haus Israel spricht: Der Weg des Herrn ist nicht richtig. Sollten meine Wege nicht richtig sein, Haus Israel? Sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Darum will ich einen jeden von euch nach seinen Wegen richten, ihr vom Haus Israel, spricht Gott der Herr. Ja, und jetzt kommt die Lösung. Kehrt um und wendet euch ab von allen Übertretungen, so wird euch die Missetat nicht zum Fall gereichen. Amen. Ja, der Herr, es ist auch nicht so, oft als ich dieses Wort gehört habe, habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt einmal falle, dann ist es aus. Das war auch am Anfang des Jahres so, habe ich auch gedacht, okay, ist es jetzt aus? Aber nein, der Herr sagt hier, kehrt um und wendet euch ab von allen Übertretungen. Das heißt, es ist schon etwas passiert, es ist etwas vorgefallen. So wird euch die Missetat nicht zum Fall gereichen. Der Herr ist also nicht so, dass er sagt, okay, jetzt einmal gefallen, gut, das war's, Ende. Sondern er sagt, nein, auch wenn ihr jetzt, wenn hier etwas vorgefallen ist, ich will euch immer noch auf dem Wege halten und möchte euch das Leben geben und habe keinen Gefallen daran, dass ihr zu Fall kommt und am Ende sterben müsst. Vers 31, werft alle Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ja. Lasst es auch nicht zu, wenn eure Seele euch sagt, gib auf, komm, lass es. Ja, manchmal ist es, sagt die Seele, es ist einfacher, jetzt einfach aufzugeben. So viel schiefgelaufen, so viel hat nicht geklappt. Komm, lass es einfach sein. Aufhören. Nein, warum wollt ihr sterben? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um, denn ihr und ihr sollt leben. Amen. Der Herr möchte uns wirklich das Leben geben und auch das Leben bis zum Ende in uns lebendig erhalten. Ja, wir sind in dieser letzten Zeit und das, was der Feind noch machen kann, ist, dass er uns zu Fall bringt. Das weiß er auch. Er möchte, dass wir noch vom Weg abkommen. Deswegen müssen wir diese Warnung des Herrn ernst nehmen. Nicht am Ende aufgeben. Dem gefallenen Seelenleben nachgeben. Sondern auch, dieser Vers wurde auch gestern von einem Bruder gelesen, in Offenbarung 12, Vers 11. Es heißt, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt. Am Anfang? Bis zum Tod. Ja. Das heißt, bis zum Ende. Egal, wie dieses Ende aussieht. Ob wir entrückt werden, ob wir sterben. Es ist bis zum Ende das Seelenleben nicht lieben, nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Das sagt Johannes auch noch in dem zweiten Johannesbrief. Das finde ich auch eine gute Zusammenfassung für diese Warnung vor dem Fall. Sagt der zweite Johannes 1, Vers 8. Seht euch vor, damit ihr das nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern volle Belohnung empfangt. Amen. Amen. Der Herr erarbeitet mit uns etwas Wunderbares. Und er möchte nicht, dass auch nur einer diese Belohnung verliert. Amen. Ja. Und wir haben noch kurz Zeit. Ich hätte noch ein aktuelles Beispiel, um zu sehen, wie der Feind arbeitet und uns auch zu warnen, dass wir nicht auf eine Verführung hereinfallen, die momentan immer größer wird. Und vielleicht haben ein paar davon gehört. Es gibt etwas, in Deutsch nennt sich das die Wahrheitsbewegung. Wenn es manche, oder auch Friedensbewegung. In Englisch nennen es manche Truth and Light. Ja, Wahrheit und Licht. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist. Aber das ist eine Bewegung, die immer größer wird, vor allem unter auch Ungläubigen, die durch die ganzen letzten Jahre jetzt sehen, dass mit der Welt tatsächlich etwas nicht stimmt. Ja, lange haben das die wenigsten gesehen, aber jetzt durch die ganzen Sachen, die passiert sind mit Corona, mit Reglementierungen, mit dem Krieg, sind viele, die merken, etwas stimmt nicht. Aber das Problem jetzt ist, dass sie diese Neugierde oder dieses, sie nennen es auch ein Erwachen, führt dazu, dass sie immer mehr herausfinden wollen, was stimmt nicht. Wer hat sich mit wem zusammengetan, um welches Land zu unterdrücken? Was planen die Globalisten als nächstes? Und sie vernetzen sich und tauschen ganz, ganz viele Informationen aus. Ich war auch mal in ein, zwei dieser Gruppen drin. Und das ist, jeden Tag gibt es dort Nachrichten, was wieder Böses gemacht wurde mit Medikamenten und Lebensmitteln und Kriegen und geheimen Machenschaften. Und ich denke, vieles davon stimmt, was dort gepostet wird. Ja, weil diese Welt tatsächlich gefallen ist und in der Hand des Feindes liegt. Aber das Erstaunliche, was ich auch bei einem beobachtet habe, den auch einige von uns angeschaut haben, ist, am Anfang war das noch eine Berichterstattung, recht neutral. Aber am Ende ging das immer mehr in die Richtung, dass er gesagt hat, wir müssen etwas tun und es wird etwas passieren. Und zwar werden wir als dieser Widerstand werden das Zeitalter ändern, werden ein neues Zeitalter schaffen. Und zwar dadurch, dass wir diese Wahrheit erkennen, dass irgendwoher Licht kommt und wir das ändern können. Und sehr, sehr viele Menschen folgen jetzt diesem Trend. In den Telegram-Gruppen vernetzen sich tausende Leute, es werden wirklich immer mehr, die denken, aus sich heraus und durch die Wahrheit werden sie ein neues Zeitalter einläuten. Und das Problem ist, bei uns, der Herr zeigt uns auch einige Dinge, was der Feind macht. Und manche Dinge sind ähnlich, wie sie auch sehen. Und das, was dann auch die Erfahrung von mir oder auch von anderen Brüdern gewesen ist, man denkt, die anderen sind jetzt offen für den Herrn. Weil sie erkennen auch, ja, dass wir leben in einem bösen System. Und auf einmal denken wir, yes, endlich jemand, der offen ist. Und dann kann man darüber sprechen, wie böse die Welt ist. Aber wenn man auf den Herrn zu sprechen kommt, kommen auf einmal ganz komische Dinge, wo man sehr überrascht ist. Da sagen sie dann, ja, Jesus, der war auch gut, aber ich mache ja eher so mit Engeln das Ganze. Und ja, und hier habe ich aber noch was anderes gefunden. Jesus kann man auch mitnehmen, aber eigentlich geht es da um so eine übernatürliche Energie oder was auch immer kommt. Man merkt dann, dass diese Offenheit ist nicht für die Wahrheit und nicht für den Herrn, sondern es geht irgendwie um etwas anderes. Und es wird, das ist zumindest mein Empfinden, auch immer spiritueller, diese Bewegung. In so eine esoterische Richtung geht es rein. Und die geht komplett vom Herrn weg. Und man kann das recht einfach prüfen. Weil die wirkliche Wahrheit gibt es in Jesus. Und wenn jemand den Herrn annimmt, als auch den einzigen Herrn, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und wenn wir auch nochmal zu Johannes die Stelle lesen, 1. Johannes 4, da heißt es in Vers 5, sie sind aus der Welt, darum reden sie aus der Welt und die Welt hört sie. Diese Nachrichten und diese Wahrheit, wie es genannt wird, die können noch sehr, sehr viele hören. Und viele sind in dieser Sache eins. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ja, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir zwar über Politik und solche Sachen gut mit den Menschen reden können, weil sie auch etwas Ähnliches gesehen haben. Aber wenn dann wir auf den Herrn zu sprechen kommen und auf einmal eine Wand da ist und eine starke Ablehnung, dann weiß man, es war nicht aus Gott, sondern es war aus der Welt. Und sie hören uns nicht, weil sie nicht aus Gott sind. Und daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also lasst uns auch nicht gefangen werden, wie diese Menschen in diesen interessanten Nachrichten, das ist interessant, gebe ich zu, aber der Herr hat mir auch gesagt, Timo, verbring nicht so viel Zeit damit. Und es ist tatsächlich gut, ich mache es momentan nicht mehr. Lob den Herrn. Und auf der anderen Seite, der Herr gibt das Licht trotzdem. Das ist das Erstaunliche. Wenn wir nicht danach suchen, hat der Herr trotzdem einen Weg, uns das Licht zu geben, was in unserer Gesellschaft passiert, was der Feind tut, damit wir auch dann gezielt beten können. Aber die Gefahr ist immer, dass unsere Neugier größer wird wir uns mehr damit füllen und dass am Ende Gott gar nicht wollte, dass wir diese Sachen alle wissen, weil der Unterschied dann sein wird, dass wir eben nicht mehr am Baum des Lebens sind. Letztlich ist diese Wahrheit, was die Menschen dort hören, ja, es ist ja nicht böse. Es ist die Wahrheit über das, was der Herr tut. Es ist in dem Sinne gut, über das, was der Feind tut. Es ist ja in dem Sinne etwas Gutes, dass die Finsternis ans Licht gebracht wird. Aber es ist das Gute vom Baum der Erkenntnis. Und das ist das Problem. Wenn wir auch davon essen, werden wir dadurch nicht Leben bekommen. Selbst wenn wir mehr verstehen, wenn wir mehr sehen, was passiert, es wird uns nicht Leben geben. Und das war auch bei mir leider sehr oft der Fall, dass meine Neugier das ausgeweitet hat, dass ich mir mehr angeschaut habe, als gut für mich gewesen ist. Und dann kam trotz der Erkenntnis oder trotz dieses Offenbarwerden der Werke der Finsternis, kam in mir der Tod. Und dann war das Leben des Herrn nicht mehr da. Deswegen müssen wir uns für den Baum des Lebens entscheiden. Wenn der Herr uns seine Erkenntnis geben will, Amen, nehmen wir gerne, wenn er uns Licht gibt. Aber wir sind berufen, zum Baum des Lebens zu kommen. Ja, und für diese Unterscheidung hat uns der Herr die Salbung gegeben. Deswegen zum Abschluss noch der Vers 4 aus 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kindlein oder lasst uns zusammenlesen, im Glauben, dass wir all diese Dinge, die der Feind probiert, um uns zu Fall zu bringen, überwinden können. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kindlein und habt sie überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Amen. Halleluja.